Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung.
Die heutige Dreipod-Folge möchte ich gerne mit einem Geständnis beginnen. Seit 68 Folgen kennt ihr mich da draußen als Micha, als ein Drittel von Dreipod, aber das stimmt nur so halb, denn jetzt kommt das Geständnis. Seit knapp 2 Jahren wurden meine ganzen Redeanteile komplett durch eine KI erzeugt. Das heißt, all meine Empfehlungen der vergangenen 20 Folgen, meine Bestenlisten, meine Frotzeleien mit Björn, all das war Produkt einer künstlichen Intelligenz, die wir mit meinen popkulturellen Vorlieben und mit meinem Charakterprofil gefüttert haben. Anfangs war das nur aus Zeitgründen, aber wir haben festgestellt, das hat so gut funktioniert, dass wir dabei geblieben sind.
Das war viel lustiger.
Also Fazit ist, seit 2 Jahren ist Dreipod eine Lüge. So, müssen wir alle mal sacken lassen da draußen.
Oh, Stappentwist, du.
Mal eben. Das habe ich mir auch gedacht. Also, um es mal ganz einfach runterzubrechen. Also, wenn Dreipod ein Film wäre, dann wäre das, was ihr gerade gehört habt, ein sogenannter Filmtwist. Also eine überraschende Wendung, die das bisher Geschehene in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Und damit herzlich willkommen zu Dreipod und zum heutigen Thema dieser Folge, und zwar Top 3 Filmtwists. Ja, wie gesagt, also mein Name ist Micha, hallo nochmal. Inwieweit ich KI erzeugt wurde, das könnt ihr, glaube ich, selber entscheiden, vielleicht jetzt auch im Laufe der folgenden Folge. Aber garantiert KI-frei sind meine beiden Mitstreiter, wie immer. Der Mann, der heute mal die Erlaubnis hat, seinem Spitznamen komplett gerecht zu werden, hier ist der Spoiler-Björn.
Ja, guten Abend. Für mich bräuchte man ja auch gleich mehrere KIs, da ich ja so viele unterschiedliche abgespaltene Persönlichkeitsanteile habe, die hier zum Ausdruck kommen. Das geht ja sonst gar nicht.
Ach ja, multiple Persönlichkeiten. Das könnte ein Thema sein, was uns heute nochmal begleiten könnte. Aber bevor wir zu den Inhalten kommen, natürlich noch den Dritten im Bunde vorzustellen, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Der Mann, der beim Begriff Filmtwists als allererstes an Ferris Bueller denkt, wie er auf einer Straßenparade den Song Twist and Shout singt. Hier ist Daniel.
Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dabei zu sein.
Sehr schön. Hallo Daniel, hallo Björn. Björn, vielleicht fangen wir mal mit dir an, weil du hast nach der letzten Aufnahme nur als erste Reaktion gesagt, Filmtwist hatten wir schon länger mal auf einer Liste gehabt und hatten wir auch schon so ein paar Mal gestriffen, zumindest ein paar Filme, die sich da durchaus qualifizieren könnten. Hat's das schwerer oder leichter gemacht, als du jetzt deine Top 3 zusammengestellt hast?
Also erstmal kann ich mich gar nicht erinnern, das gesagt zu haben.
Es wird immer besser hier. Naja.
Aber was definitiv der Fall ist, ist, dass wir schon mal natürlich auch über Filme gesprochen haben, die dann aufgekommen sind zu anderen Themen, in denen es dann auch Twists gab, Filmtwists gab. Und das hat es weder einfacher noch schwerer gemacht. Und ob es da zu Nominierungen heute gekommen ist, die eben schon mal besprochen wurden, das werden wir dann gleich erfahren.
Daniel, eine leichtere oder eine schwere Kategorie? Du hast ja letztes Mal, glaube ich, so punktemäßig was wissen wollen von uns auf einer Skala von 1 bis 10.
Ja.
Wie schwer ist es dir gefallen bei den Filmtwists?
Also erstmal muss ich zum Besten geben, dass ich für deine Themenwahl gescholten wurde, stellvertretend sozusagen. Ja, eine Stellvertreterschelte war das, könnte man sagen. Von unserer Hörerin Tanja, übrigens danke nochmal für die geile Liste.
Nein,
ja,
das war das Letzte, was ich wollte.
Ja, weil da hieß es dann gleich, Plot-Twists meint ihr, ne? Dann sagt's doch auch so. Das war schon mal das Erste, aber ja. Gut, also Wortklauberei, das überlasse ich jetzt euch, ich kommentiere das gar nicht weiter. Da muss ich sagen, es ist mir tatsächlich diesmal leichter gefallen, da mir relativ schnell entsprechende Filme eingefallen sind. Worüber ich noch mal ein bisschen länger nachgedacht habe, war tatsächlich so dieses, ist es jetzt wirklich ein Twist, ob nun Film oder Plot-Twist, Potato, ist es wirklich ein Twist oder ist es irgendwie ein krasses Überraschungsmoment? So, und das habe ich für mich nochmal so ein bisschen hinterfragt. Aber ich will da jetzt gar nicht so viel in der Vorrede drauf eingehen. Ich könnte mir vorstellen, das ergibt sich tatsächlich, wenn wir dann über unsere Nominierung sprechen und ich eure Nominierung zerpflücken darf.
Guter Punkt mit dem, das ist, glaube ich, ein fließender Übergang. Also was ist wirklich dann ein Twist? Der kommt ja oftmals am Ende des Films, aber es gibt ja auch gute Twists, die am Anfang kommen, wo man dann gleich weiß, okay, in dem Film ist eigentlich nichts sicher. Mhm. Übrigens, liebe Tanja, an dieser Stelle, das war tatsächlich der Hintergrund, warum ich Filmtwists genommen habe und nicht Plottwists, weil bei Plottwists natürlich auch Serien genannt werden könnten. Und das wollte ich vermeiden. Ich wollte dann schon wirklich beim Medium Film bleiben. Insofern erklärt sich der Name vielleicht ein bisschen.
Du hast mitgedacht, wie immer. Und also mich überzeugt das Argument voll und ganz.
Ja, ne, kann man machen, kann was man die machen. KI alles so erzeugen kann.
Was ich ja ganz interessant fand, war, Micha, das ist etwas, was du wahrscheinlich, da du ja auch einen beruflichen Hintergrund dich mit solchen Sachen wahrscheinlich schon immer beschäftigt hast und ich ja eher der Konsument bin. Ich habe mich jetzt das erste Mal richtig damit beschäftigt, wie ein Twist umgesetzt wird. Also das fand ich eine ganz interessante Beobachtung. Also die Frage, wie das quasi aufgelöst wird, wie eine Wendung initiiert wird, durch welchen erzählerischen Kniff oder auch gar kein Kniff, ist einfach nur platt oder sowas. Ne? Also das fand ich nochmal ganz interessant.
Willst du das jetzt schon verraten oder baust du das auch in deine Nominierung ein?
Also ich werde bei meinen Nominierungen erzählen, wie das dort jeweils aufgelöst wird.
Okay. Weil das interessiert mich tatsächlich auch, weil mich hat ja letzten Endes dieselbe Frage beschäftigt.
Ja, das ist ja die Frage, wie viel kannst du auch dem Zuschauenden zumuten? Ne? Also wie schnell muss dieser Twist kommen, sodass man selber nachvollziehen kann, ach, jetzt kommt diese Auflösung, jetzt kommt die Überraschung. Ja, aber lass uns da gerne da bei den einzelnen Beispielen nochmal drüber reden. Und was mich besonders gefreut hat, dass wir auch wieder eine ganz aktuelle Einsendung haben, wo ein Hörer seine Top 3 Film-Twists genannt hat. Und da hören wir auf alle Fälle am Ende, also praktisch nach unseren Nominierungen mit rein. Und danach darf wer? Björn darf das Thema der nächsten Folge bestimmen, was eine ganz, ganz besondere Folge sein wird. Denn wir werden uns mal wieder gegenüber sitzen. Und von Angesicht zu Angesicht unsere Top 3 verteidigen müssen. Also beim sogenannten Tag am Meer Special. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, ob Björn da ein würdiges Thema gefunden hat. So wie das die letzten Male geschehen ist. Ich weiß nicht, wer sich die Themen damals ausgesucht hat, aber ich habe das sehr, sehr gut in Erinnerung. Mhm. Aber no pressure. Ja, dann ist die Reihenfolge so, Daniel fängt an, dann kommt Björn und ich schließe die jeweilige Runde ab. Und wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann können wir eigentlich loslegen. Let's twist again.
Mir ist aufgefallen, du hast ja gerade noch mal gesagt, 68 Folgen Dreipot, die es bislang gab. Wir haben jetzt die 69. Folge. Und in 68 Folgen gab es nur eine Nominierung, die mit David Fincher zu tun hatte. Skandalös, finde ich. Das finde ich wirklich skandalös. Es war Folge 12, Oscar-Fehlentscheidung. Micha, ich glaube, du hattest ihn da völlig zu Recht genannt und ich weiß, dass er jetzt auch ein bisschen Schnappatmung kriegt, wenn ich diesen Namen sage. Meine Nummer 3 ist The Game. Von 1997 und eben von jenem genialen David Fincher.
Das ist ein schöner Film, ja.
Ich habe gerade überlegt, welcher der Film war, über den wir gesprochen haben und es war, glaube ich, 7.
Ja.
Bei den Oscar-Fehlentscheidungen.
Genau, ja, richtig.
Aber erfahre fort, ich bin sehr gespannt.
Ja, also das vorweg, The Game ist tatsächlich der einzige Film, den ich vor nicht allzu langer Zeit, wo noch nicht feststand, dass wir dieses Thema machen, den ich vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe. Meine anderen Nominierungen sind deutlich, deutlich länger her und da habe ich auch sehr, sehr viel dann aus der Erinnerung und tatsächlich auch aus dem Bauch entschieden. Das erzähle ich dann später, jetzt erstmal zu The Game. Ganz kurz zusammengefasst, das ist jetzt erstmal die spoilerfreie Variante, ja, weil wir haben ja im Vorfeld und wir werden es auch dieses Mal nochmal explizit in den Shownotes packen, wir haben natürlich Spoiler ohne Ende dabei und wir wollen natürlich niemanden sein Filmerlebnis verderben. Also ich zumindest nicht, für euch beide kann ich wie immer meine Hand nicht ins Feuer legen. Also, worum geht's? Ein Mann namens Nicholas Van Orten, gespielt von Michael Douglas, übrigens synchronisiert von dem großartigen Volker Brandt, der übrigens Synchronschauspieler ist. Nicholas Van Orten ist ein steinreicher Banker in San Francisco, hat alles, was er sich wünschen kann, also materiell hat er irgendwie alles erreicht, wirkt sehr arrogant, wirkt sehr zynisch und sehr gefühlskalt. Und sein Bruder ist, glaube ich, ein ziemlicher Gegenentwurf zu ihm, gespielt von Sean Penn. Und der schenkt ihm zum Geburtstag eine Teilnahme an einem mysteriösen Spiel, The Game eben. Und das Ganze beginnt harmlos, wirkt am Anfang so ein bisschen wie so, ich bezeichne es jetzt mal ganz harmlos, so Räuber und Gendarme, Versteckspiel. Und im Laufe dieses Films, im Laufe der Geschichte eskaliert es halt ins Unkontrollierbare. Und Nicholas weiß bald nicht mehr, was ist Spiel und was ist jetzt tatsächlich Realität? Ist das wirklich, eskaliert das gerade? Wird er hier gerade komplett verarscht? Wird er betrogen? Weil das, was ihm alles zustößt, das ist wirklich mehr als abenteuerlich. So. Der Twist des Ganzen, und jetzt kommt der Spoiler, also wer das nicht hören will, schaltet am besten die Folge ganz ab oder überspringt jetzt einfach mal ein paar Minuten. Also, dieses ganze lebensbedrohliche Chaos, und es war wirklich an vielen Stellen lebensbedrohlich, er war auf der Flucht, er wurde quasi wirklich in den Ruin getrieben, sein Zuhause wurde verwüstet und, weiß ich nicht, er ist irgendwo in Mexiko wieder zu sich gekommen, nachdem er betäubt worden ist, und dieses ganze Abenteuer war tatsächlich inszeniert. Und es war, wenn man es so betrachten will, eine wirklich gigantische, personalisierte Therapieerfahrung, organisiert von seinem Bruder. Alle waren Schauspieler und niemand war wirklich in Gefahr, außer Nicholas, der das aber eben nicht wusste. Beziehungsweise hat man ihm versichert, dass er nicht in Gefahr war, aber naja, im Laufe des Films sieht das öfter mal anders aus. Genau, und ich weiß noch, ich habe den Film damals im Kino gesehen und das hat mich damals umgehauen. Also das war schon ziemlich cool. Der Film hat auch so ein paar Hollywood-Momente, wo es vielleicht so an den Rand der Glaubwürdigkeit geht, aber trotzdem fand ich diesen Twist. Und es war ein sehr, sehr krasser Twist, wo auch wirklich sehr mit den Emotionen des Zuschauers gespielt worden ist, weil Nicholas Van Orten irgendwann so verzweifelt war, dass er sich umbringen wollte und von dem Dach eines Hauses gestürzt ist. Aber die Inszenierung war perfekt und er ist auf so einer aufblasbaren Matte gelandet und durch Sicherheitsglas gefallen und war dann also auch in diesem letzten Moment safe. Aber der Mindfuck war schon da, das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Also bei mir als Zuschauer, aber natürlich auch für den Protagonisten, mit dem man natürlich die ganze Zeit mitgelitten hat.
Einer der Filme, wo ich immer hängen bleibe, wenn der läuft, bei RTL 2, bei meinem Lieblingssender.
Auf der 1, auf deiner Fernbedienung.
Genau, auf der 1. Und Hammerfilm, sowieso großer David Fincher-Fan.
Ja.
Hab den nicht auf dem Zettel gehabt, sagen wir mal so. Ich habe an den Film gedacht, habe es aber dann schnell verworfen für den heutigen Abend, für die heutige Aufnahme, weil für mich, obwohl der Film grandios ist, der für mich gar nicht sich so sehr durch diesen Filmtwist auszeichnet. Weil eigentlich ja in dem Moment, wo der Bruder ihm dieses Geschenk macht und er sagt, das ist ein Spiel und letztendlich ist das dann die Auflösung. Insofern kommt sie nicht ganz überraschend. Man ist natürlich zwischendurch völlig verwirrt, von wegen, geht es da wirklich um sein Geld, geht es um sein Leben, wer hat es auf ihn abgesehen, er verliert ja tatsächlich dann sein beträchtliches Vermögen zwischenzeitlich, aber man hat diese Option, oder zumindest war es bei mir so, diese Option von wegen, na, das kann alles auch gestellt sein, obwohl es immer unglaubwürdiger wird, hatte ich immer im Hinterkopf gehabt, deswegen war dieser Twist-Faktor bei mir nicht ganz so ausgeprägt. Deswegen ich den Film super finde, aber für mich jetzt das bei den Film-Twists, das hat's da nicht gereicht.
Das ist eine total spannende Perspektive, weil bei mir war es genau andersrum. Also für mich war das irgendwann so unglaubwürdig und abenteuerlich. Also unglaubwürdig im Sinne von, naja, also was soll denn jetzt noch alles im Rahmen dieses Spiels, dieses vermeintlichen Spiels passieren, da passiert doch gerade irgendwas anderes. Und zumindest mit meinem Zuschauerhirn wurde irgendwie offensichtlich so erfolgreich gespielt, dass ich viel mehr auf der Seite war, okay, da entwickelt sich gerade was anderes. Und wie gesagt, was dann tatsächlich in diesem versuchten Suizid des Protagonisten irgendwie mündete, wo ich dachte, wow, wie krass. Und dann, ja, und dann stand er ja auf und plötzlich waren alle um ihn herum. Also sind auch die ganzen Menschen aus seinem Leben, die ihn teilweise auch beruflich über Jahrzehnte begleitet haben. Armin Müller-Stahl in einer Nebenrolle, ja, also auch krass von der Besetzung her. Ja. Der fällt mir gerade spontan ein und inszenieren eigentlich eine große Party für ihn. Und deswegen war ich eigentlich eher auf der anderen Seite und dachte, okay, der Film entwickelt sich gerade in eine komplett andere Richtung. Und dann war es letzten Endes doch das Spiel. Und für mich war es einfach ein Twist, der total gut funktioniert hat.
Das kann ich auch total nachvollziehen, dass man auf der Fährte dann ist, weil der Film es auch alles dafür tut, dass du auf dieser Fährte bist, dass es ernst ist, dass es um sein Leben geht, dass es um sein Geld geht. Aber wenn erstmal diese Idee eingepflanzt ist, dann ist es schwer, das irgendwie völlig zur Seite zu packen. Und für mich sind dann die Filmtwists noch stärker, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, wo ich erst vielleicht beim zweiten Mal schauen darauf kommen könnte, was der Twist ist.
Verstehe ich auch.
Ich hatte den tatsächlich auch auf meiner Longlist und hatte mir auch dazu notiert, ist irgendwie der ganze Film ist ein Twist. Eben diese Illusion, diese Unklarheit darüber, was ist jetzt Realität, was ist Game, selbst wenn es am Anfang so in den Raum geschmissen wird. Und die Auflösung am Ende, hat für mich schon den Charakter auch eines Twists, auch wenn es eher ein unkonventioneller ist, dass eigentlich der ganze Film darauf angelegt ist. Gut, ich meine, man könnte auch sagen, es ist verwirrend. Der Film an sich ist super und ich bin heute Morgen, saß ich im Auto und im Interview war eine Frau, die Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Kinobetreiber ist und beklagte sich über die wirtschaftliche Situation und wollte, will Fördergelder. Und ich habe so gedacht, ja, ein Gedanke war so, wenn es mal mehr gute Filme gäbe, dann würden auch das mit den Kinos wieder besser klappen. Und das ist genau so ein Film. Das ist genauso, für mich persönlich ist das genau, das ist einfach ein geiler Film. Solche Filme wünsche ich mir mehr. Und früher gab es davon auch mehr. Klar, vielleicht verschwinden heute die Dinger bei Netflix oder sonst wo, aber das ist ein richtig, richtig gut gemachter Film mit einer Art von Twist drin, mit einer Art krassen Überraschungsmoment und ein total fesselnder Film gewesen. Und ich würde mir so sehr wünschen, es gäbe mehr davon.
Micha, weil du auch sagtest, du bleibst immer hängen. Für mich ist mal aufgegangen, dass ich diesen Film total zeitlos finde. Also den verorte ich irgendwie nicht genau jetzt irgendwie in einer Zeit. Also ich hatte ja gesagt, Ende der 90er, was war es, 97, spielt keine Rolle. Also ich finde, der funktioniert auch im Jahr 2026 irgendwie gut. Also und deswegen kann man den irgendwie immer gut schauen. Also mir würde das wahrscheinlich genauso gehen. Jetzt habe ich ihn vor nicht allzu langer Zeit, ist jetzt wenige Monate her, also jetzt nicht als Vorbereitung zu dieser Folge, aber ja, kann ich total gut nachvollziehen, dass du da eben immer hängen bleibst, weil ich empfinde das auch so. Selbst wenn man diesen vermeintlichen Twist kennt und guckt man trotzdem. Also gucke ich dann trotzdem.
Zwei Sachen, die mir bei dem Film auch nochmal aufgefallen sind. Diese geile Szene mit dem Nachrichtensprecher, also so wie es hier anfängt, wo dann praktisch Nicholas Van Orten, also alias Michael Douglas, direkt vom Nachrichtensprecher in seinem Fernseher angesprochen wird. Toll gemacht. Und geniales Casting, Sean Penn als jungen Bruder von Michael Douglas zu besetzen. Das passt so gut, finde ich. Der ja auch so ein bisschen auf der schiefen Bahn ist, hat auch viel Kohle, reicher Erbe, aber halt nicht diesen straighten Weg wie sein großer Bruder genommen. Ganz, ganz toll gecastet.
Also er spielt auch ganz andere Werte irgendwie als sein Bruder. Guter Gegenpart.
Aber trotzdem diese optische Ähnlichkeit finde ich sehr gut. Ja, cool.
Ja.
Dann kann Björn eigentlich schon weitermachen mit seiner Nummer 3.
Unbedingt.
Vielleicht habt ihr ja so einen siebten Sinn oder auch einen sechsten Sinn, was das sein könnte. Meine Nummer 3 ist The Sixth Sense. Und ich glaube ja auch einer der bekanntesten Filme für Plot-Twists am Ende. Und jetzt kommen wir aber eigentlich dazu, was ich auch eingangs gesagt habe. Ich muss wirklich sagen, ich finde, was in diesem Film gelungen ist, ist, dass wir eine Hauptgeschichte erzählen, eine Geschichte erzählen, die an sich ohne diesen Twist am Ende ein wunderbarer, toller Film ist. Und die mit dem Twist an sich auch erstmal nichts zu tun hat. Und dann kommt halt eben am Ende ein Plot-Twist hinzu, der dem Ganzen eine völlig andere Perspektive nochmal hinzufügt. Mhm. Und das ist etwas, was eine Möglichkeit ist, wie man mit Twists arbeiten kann. Ne? Ich kann den ja auch, wir werden noch zu anderen Varianten kommen. Oder hatten ja auch bei Daniel jetzt gerade schon eine andere. Aber das finde ich hieran so toll gelöst. Mhm. Ich erzähle mal kurz, worum es da geht. Die Hauptperson ist der Kinderpsychologe Malcolm Crowe. Und der wird am Anfang des Filmes von einem ehemaligen Patienten angeschossen. Und Monate später im Film merkt man dann, er ist irgendwie im innerlich immer noch beschädigt, also ne, gezeichnet von diesem Attentat auf ihn. Aber er hat eben überlebt und es geht eben langsam wieder weiter. Aber er hat eben auch Eheprobleme dadurch bekommen und scheint irgendwie total sich so in diese Arbeit zu flüchten, um irgendwie wieder Kontrolle über sein Leben zu kriegen. Und dann begegnet ihm ein kleiner Junge, Cole, der total ängstlich ist und irgendwie auch so verschlossen, weil er gemobbt wird in der Schule und irgendwie auch seine Mutter ihn nicht versteht. Und Malcolm glaubt, dass er ihm irgendwie helfen kann, dass er ihn therapeutisch helfen kann. Und merkt dann ziemlich schnell, das liegt daran, also die Probleme von Cole, die liegen auch daran, dass Cole tote Menschen sieht. Und es ist zwar nicht so wie bei anderen Kindern vielleicht so als so ein Geister oder so, sondern als wirklich echt erscheinende, irgendwie auch so psychisch verstörende Erscheinungen, ja. Oft noch sozusagen, dass man noch sieht, wie sind die gestorben durch Erhängen und sowas. Und die tauchen halt im Alltag dieses Jungen auf und wollen irgendwas von ihm. Die sprechen ihn an. Und das ist eigentlich das Tolle an diesem Film, finde ich, ist erstmal, dass Malcolm jetzt Cole im Grunde genommen dabei hilft, diese Angst, die er da hat, umzuwandeln in was Gutes, indem er eben mit diesen Leuten halt wirklich in einen Dialog geht und dadurch halt total vielen echten Menschen noch helfen kann. Und das ist also ein Psychofilm, der, mir kommt jetzt schon wieder die Gänsehaut, wenn man dann dabei, sieht man nämlich, wie manche dann eben ermordet wurden, Stichwort teilweise von der eigenen Mutter und so. Und da kann er eben helfen. Und alleine diese Geschichte, wie er diesem Jungen eben auf diese Art und Weise helfen kann, mit der tollen Inszenierung auch dieser Tode, ist schon an sich ein geiler Film. Und so geht dieser Film dann auch, der neigt sich dann auch so am Ende, dem Ende. Man hat also das Gefühl so, Malcolm hat eben diesem Patienten, diesem Kind voll geholfen und so. Und ganz am Ende ist es dann so, dass er zu Hause ist und wieder so seine Frau sieht. Die Frau liegt irgendwie, glaube ich, im Bett oder sowas und scheint irgendwie zu trauern. Und er stellt dabei fest, er hat sein Ehering gar nicht mehr an seinem Finger. Und in dem Moment dämmert es ihm, dass auch diese ganze distanzierte Beziehung zu seiner Ehefrau, dass das gar keine distanzierte Beziehung ist, wo sie nicht mehr miteinander reden, sondern dass auch er tot ist. Und dann sieht man in einer Art Montagerückblick dann nochmal einige Szenen von früher, die das aufklären und wo man auch sieht, er wurde damals eben nicht angeschossen, sondern er wurde erschossen. Auch er war einer dieser Toten, die eben dieser Junge gesehen hat. Und das ist quasi der Twist am Ende. Und ja, Micha?
Ich schreck mich mal kurz ein, weil ich natürlich auch das Sixth Sense nominiert habe.
Ich hatte extra eine künstlerische Pause gelassen vorhin. Ja,
die wollte ich dir auch lassen. Ich wollte nur mal fragen, Daniel, bist du auch dabei bei Sixth Sense?
Nein,
okay, gut. Dann sind wir unter uns, Björn.
Ein entschiedenes Nein.
Ja, sorry. Ich dachte extra so 21, alles 22, 23.
Ja, nein, alles gut. Das ist genauso, wie du gesagt hast, ein Film, der auch ohne diesen Twist wirkt und schon rund wäre. Und was ich nur noch sagen wollte, hinzufügen wollte bei der Inhaltsangabe, ist, dass er dann auch mal sagt, sogar ihm, dem Doktor, dem Psychiater sagt, von wegen diese toten Menschen, die sehen nur das, was sie sehen wollen. Was dann auch noch mal begründet, warum er nicht realisiert, dass er tot ist, obwohl es natürlich genug Anzeichen gegeben hätte, sein eigenes Begräbnis und dass die Frau dann eben mittlerweile alleine lebt. Aber in dem Moment, wo sie dann dieses alte Hochzeitsvideo schaut und ihr dann, ich habe mir die Szene auch noch mal angeschaut, Das ist das vielleicht das einzig Unrealistische an diesem Film, in dem es um Geister geht, ist die Art und Weise, wie dieser Ehering rollt, weil der kann eigentlich aus dieser Position niemals ihm vor die Füße rollen, wo er dann guckt, sie hat ihren noch um, seiner fehlt aber, es muss meiner sein. Und dann kommt dieser Flashback mit den Sachen. Und dann sieht man ja auch mal die Szenen und sieht halt, dass niemand in diesem Film wirklich, also außer dem kleinen Jungen, wirklich interagiert hat mit dem Toten. Also weder seine Frau, noch die Mutter von dem kleinen Jungen. Und da kann man sich das dann so selber zusammenpuzzeln. Also grandioser Film. Wenn du den auf die 3 packst, dann bin ich gespannt, was auf der 2 und auf
wo
der
1 kommt. Wo hattest du ihn denn?
Weil ich habe ihn auf der 2 und ich habe eigentlich versucht, und das ist jetzt vielleicht das Geständnis Nummer 2, ich habe versucht, diesen Film zu vermeiden, weil ich dann schon geahnt habe, okay, den werden wir garantiert haben, ein bisschen Abwechslung ist immer schön, aber es ging nicht. Ich konnte ihn nicht guten Gewissens draußen lassen, weil es wirklich so ein elegant inszenierter Film ist, wenn man sich den mal anschaut, wie der gefilmt ist von M. Night Shyamalan, der auch das Buch geschrieben hat, und mit welcher Ruhe und welcher Souveränität er das wirklich da Regie geführt hat. Oh, ganz toll.
Ist ein guter Film und der hat mich, den habe ich auch damals im Kino gesehen und irgendwann dann später nochmal, gar nicht so oft, also vielleicht wirklich maximal 2-mal, würde ich sagen. Insofern muss ich da auch so ein bisschen in meiner Erinnerung kramen, aber ich weiß, was mich damals gestört hat, und ich will jetzt gar nicht Realismus bemühen, aber trotzdem fand ich etwas unglaubwürdig / unlogisch, weil es war doch tatsächlich so, dass mehrere Monate, also auf jeden Fall eine deutlich längere Zeit vergangen ist, bis er dann den Jungen quasi als Patienten hatte, ne, und ihn therapieren sollte. Und das hat mich, glaube ich, immer so ein Stück weit gestört, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, wie man so lange Zeit, also wenn man davon ausgeht, dass er jetzt irgendwie so irgendwie zwischen den Welten existiert, jetzt sage ich es mal so.
So wie Patrick Swayze in Ghost, meinst du?
Ja, ja, da ist es schön. Will ich gleich wieder anfangen zu töpfern. Egal. Das hat mich, glaube ich, immer so ein bisschen gestört, dass ich mir einfach nicht irgendwie logisch herleiten konnte, wie man in ganz vielen alltäglichen Situationen, also dass man mal einen Beziehungsstreit hat und dass man mal eine Zeit lang nicht miteinander redet, klar, so, oder das kann man sich vielleicht irgendwie vorstellen. Aber alle anderen Dinge, die so mit Alltag zu tun haben, wie sich ein normaler Mensch halt eben durch den Alltag bewegt und ob er irgendwie einkaufen geht.
Die Toilette
geht oder,
gehen.
Ja. Alles. Dinge des täglichen menschlichen Lebens. Und dass dann quasi unterstellt wird, ja, das hat er jetzt irgendwie nicht gemerkt und jetzt kommt dann irgendwie nach einem Jahr dieser Junge in seine Therapie und dann wird das quasi gemeinsam erarbeitet. Also für mich gibt's da immer dieses Störgefühl. Das hat mich nie überzeugt.
War Daniel.
Davon abgesehen, und du hast das eben so schön zusammengefasst, wie der Film gemacht ist, wie das inszeniert ist, mache ich überall einen Haken dran, gefällt mir auch. Ja.
Aber Daniel, Sie sehen nur das, was Sie sehen wollen.
Ja, genau.
Das ist eine Zeile im Drehbuch, kannst du alles damit erklären. Ja, er macht sich natürlich ein bisschen leicht. Ich kann es verstehen mit dem Zeitpunkt, dass man sich fragt, also diesen Zeitsprung zwischen diesem Prolog und der Haupthandlung. Aber ich bin da dann so schnell drin und glaube dem alles. Aber ich habe eine Frage, und zwar versuche ich gerade meine Tochter, Alter 15, dazu zu bringen, diesen Film mit mir zusammenzuschauen. Sie kennt den Film nicht und kennt auch den Plottwist nicht. Und das ist so ein grundsätzliches Problem, wenn man Leuten tolle Filme empfehlen möchte, also abgesehen davon, dass meine Tochter sowieso wenig auf mich hört, jetzt nicht nur in Bezug auf Filme, aber
ist das Alter? Das,
die machen sich eher da verdächtig, wenn ich ihr Sachen empfehle.
Alter. Ja.
Wie geht man damit um, wenn man Leuten Filme, die von einem Plot-Twist oder einem Film-Twist leben, wenn man denen das ans Herz legen möchte, ohne zu übertreiben und vielleicht so eine Erwartung zu erzeugen, von wegen, jetzt muss irgendwas Spezielles passieren.
So, bei meiner Nummer 1, den habe ich damals im Kino gesehen und der wurde mir vorher empfohlen, ohne dass der Plot-Twist erwähnt wurde. Und das war mit Worten, die sinngemäß waren, empfehle ich dir, denn den zu gucken, ist richtig, richtig gut. Aber ich möchte nichts spoilern und deswegen sage ich nichts weiter dazu. Und dann bleibt nur noch das Vertrauen übrig, ob du demjenigen diese Empfehlung halt abnimmst oder nicht.
Genau. Und genau das daran hat es, glaube ich, in dieser Beziehung. Ja. Dieses Grundvertrauen ist nicht da.
Aber ansonsten kannst du sie auch einfach an die Couch fesseln und das Ding anmachen.
So, jetzt sind wir so auf dem richtigen Weg, glaube ich. Aha.
Ja. Die ganze Welt wird autoritärer. Auch bei Micha zu Hause gehen jetzt ganz andere Seiten.
Und dann, wie bei Clockwork Orange, werden so die Augen offen gehalten mit diesen Klammern.
Ja, genau.
Kennt ihr die Szene?
Ja.
Muss ich dann diese Gewaltvideos anschauen. Ja. Ja, ich bleib da mal dran. Aber ich habe tatsächlich eine Erinnerung an Sixth Sense. Ich habe den auch im Kino gesehen, aber bei mir hat sich das gar nicht so eingebrannt. Aber ich habe mal während eines Semesters in Australien einen Großbeleg, der hieß Metaphysics in Movies, und da wurde das als Hausaufgabe ausgegeben vom Prof. Und alle hatten den gesehen, bis auf eine Person, eine Frau, und wir haben uns angeschaut, und ich weiß, und sie hatte den Film nicht gesehen, und das war auch, die hat auch keinen DVD-Player oder sowas, aber in der Bibliothek gab es einen DVD-Player und es gab auch diese DVD von The Sixth Sense. Und ich habe sie lustigerweise dann gesehen, und ja, ich kam mir ein bisschen stalkermäßig vor, dass ich, während sie diesen Film dann in der Bibliothek geschaut hat, mit Kopfhörern auf dem Bildschirm, wirklich dann geguckt habe, okay, passe ich jetzt die Szene ab, wo sie diesen Film-Twist sieht, und um ihre, das war also Reaction-Video vor Reaction-Video, Anfang der 2000er. Ich bin da nicht geblieben. Das war dann doch ein bisschen zu creepy, dann mich dahin zu setzen.
Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du dich so hinsetzt und anfängst, sie zu malen, während sie diesen Film sieht oder sowas.
wie deine Frauen in Paris, oder wie war das?
Ja, genau.
Titanic?
Ja.
Naja.
Ja.
Sixth Sense, guter Film.
Ja, schön. Schön, dass bei euch hier wieder Einheit herrscht.
Einigkeit und Recht und Freiheit.
Ja. Björn, ist denn zu deiner Nummer 3 alles gesagt, weil dann könnte Micha jetzt mit seiner Nummer 3.
So mock wie dat.
Damit wir irgendwie wieder in der Reihenfolge, sonst geht ja
so auch machen wir das, ja. Ja, also wer es noch nicht gemerkt hat, ne, also es wird hier alles verraten. Wir spoilern alles, und in den Shownotes könnt ihr tatsächlich, also wer bis jetzt durchgehalten hat und vielleicht nicht ganz sicher ist, ob er alles gespoilert haben will, da werden wir auch nochmal die Filme ausnahmsweise auch nochmal aufzählen, ganz unten in den Shownotes, um die es heute geht. Meine Nummer 3 ist ein Film, den ich mit dir, Daniel, zusammen gesehen habe, bei dir zu Hause, wenn ich mich richtig erinnere, und es ist über 20 Jahre her. Ich weiß nicht, ob Björn dabei war, ich glaube nicht. Aber korrigier mich, wenn es dir bekannt vorkommen sollte. Und ich glaube, der Film hat auf dich nicht den Eindruck gemacht, den er auf mich gemacht hat und den er auch bei mir hinterlassen hat. Meine Nummer 3 ist ein Psychothriller aus dem Jahre 2003 und heißt Identity. Ich starre in die wirklich ausdruckslosen Augen von Daniel, der gerade überlegt, Identity. Ich helfe dir ein bisschen. Regie James Mangold, der zuletzt zum Beispiel Complete Unknown gemacht hat, Bob Dylan, A Walk the Line hat er gemacht, Copland. Jetzt kommt die Besetzung, Daniel. John Cusack, gesprochen von Andreas Röhrlich natürlich. Ray Liotta, auch ein Favorite von dir, glaube ich. Alfred Molina. Und es geht um einen, jetzt kommt nämlich die Andeutung mit den multiplen Persönlichkeiten, es geht um einen Serienkiller, Malcolm. Der steht kurz vor der Hinrichtung. Und ein Anwalt versucht in einer Anhörung neue Beweise hervorzubringen, dass besagter Malcolm unzurechnungsfähig ist. Und er macht Fortschritte in der Behandlung, und dann gibt es eine Parallelhandlung. Und zwar geht es da in einem Motel im verlassenen Nevada, gibt es ein Unwetter, 10 Fremde kommen zusammen, alles sehr, sehr, ein paar zwielichtige Typen sind dabei, da ist ein Ex-Cop dabei, ist eine Ex-Prostituierte ist dabei, es gibt einen kleinen Jungen, und es gibt dann seltsame Todesfälle. Immer mehr von diesen 10 Leuten sterben nacheinander, und man stellt fest, eine Gemeinsamkeit, die diese Leute haben, sind, dass sie alle am selben Tag Geburtstag haben. Und zwar am 10. Mai. Dann lernen wir in dem anderen Handlungsstrang, dass dieser Serienkiller, der vor Gericht gehen soll und zum Tode verurteilt werden soll, dass der unter Persönlichkeitsstörung leidet. Und der Twist ist, dieses Motel in der zweiten Handlung ist bevölkert mit den verschiedenen Persönlichkeiten des Serienkillers Malcolm. Und diese Personen, durch diese Therapie, die er gerade durchmacht, werden immer mehr reduziert. Das heißt, er löst sich von den überzähligen Persönlichkeiten in sich selbst, und es bleibt nur noch die liebenswerte junge Frau Paris übrig, und Malcolm ist geheilt, und es gibt Happy End auf beiden Ebenen.
Er ist dann am Ende nur noch die junge Frau, oder wie?
Genau, Er ist praktisch dann im Kopf ist er nur noch die junge Frau. Okay. Und was ich so mag, ist, dass diese Motelhandlung wirkte sehr, sehr, ja, fast schon ein bisschen klischee-mäßig oder es wirkte halt so ein bisschen filmmäßig und es wurde aber schlüssig erklärt, dadurch, dass sich das in dem Kopf von diesem Malcolm abgespielt hat. Aber es gibt nochmal eine Steigerung. Es gibt nicht einen Doppeltwist. Und zwar ist Paris eben nicht die letzte Überlebende von diesen Persönlichkeiten von Malcolm, sondern das unscheinbare Kind, was man gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, ist immer noch da. Timmy, 12 Jahre alt. Und der bringt Paris um. Und damit ist das Böse in Malcolm immer noch da und er bricht aus. Und das ist das Ende.
Jesus fucking Christ.
Krass. Also Micha, um es mit den Worten von Hubert Aiwanger zu sagen, das ist mir nicht erinnerlich. Was für Substanzen habe ich an dem Abend konsumiert?
Vielleicht hast du uns auch nur deine Wohnung geliehen.
Genau, habe gesagt, hier, ne, diese, die Schlüssel machen hier alles kaputt. Ja,
das Licht aus.
Ich gehe ins Kino. Also ich habe den Film jetzt tatsächlich gerade bei IMDb auf meine Watchlist gepackt. Und anhand der Bilder, da klingelt was. Aber ich kann mich da wirklich tatsächlich nicht so gut dran erinnern. Also insofern, du hast das eben schon richtig interpretiert. Bei dem Namen klingelte sofort was, aber ich musste mir dann tatsächlich mal so ein paar Bilder nochmal dazu anschauen. Aber ja, das klingt jetzt tatsächlich so, als sollte ich den unbedingt nochmal schauen. Also allein auch schon wegen der Besetzung. Da sind ja ein paar coole Typen dabei, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Wenn du schaust, gib Bescheid. Ich würde mir den auch nochmal wieder anschauen.
Ja. Ja. Also ich würde ihn mir gerne das erste Mal anschauen. Klingt so ein bisschen wie eine innere Teamsitzung, bei der sich langsam alle inneren Teammitglieder so auflösen und am Ende nur noch das Selbst bleibt.
Ach, schön, Björn.
Stimmt. Mhm. Jetzt bräuchte man so einen Coaching-Podcast, Björn.
Ja.
Das stimmt. Mit Filmbezug.
Schaut euch mal unsere Folge zum inneren Team auf New Workload an.
Ja, geile Idee.
Ja, krass. Ich habe den Film nie gesehen.
Vielleicht beim Tag am Meer.
Jetzt lohnt sich das natürlich richtig, nachdem ich den...
Ich habe DVD, oder? VHS, Blu-ray?
Ich habe den nicht. Ich habe jetzt auch nicht geschaut, wo der vielleicht laufen. Läuft auch eher selten. Im Streaming ist mir das nicht bekannt. Kann gleich mal nachschauen. Aber es ist tatsächlich wirklich meiner Meinung nach auch ein unterschätzter Film. Weil war jetzt kein Riesenerfolg. Und wie gesagt, James Mangold, echt ein klasse Regisseur. Also ich habe ja vorher ein paar Sachen aufgezählt, Walk the Line unter anderem. Und da merkt man auch wirklich, das ist toll gemacht und gut besetzt. Und klar, es ist so schon ein bisschen gimmicky, wenn man sagt, das lebt von dem Twist, aber es löst sich für mich sehr, sehr schlüssig auf.
Ja, krass. Und ist natürlich ein bitteres Ende dann, ne?
Also kann kostenpflichtig gestreamt werden bei Prime Video zum Beispiel, bei Sky, bei Apple TV, Magenta TV. Okay. Aber eben kostenpflichtig in keiner Flatrate gerade erhalten.
Ja, ich schon länger nicht mehr bei RTL 2.
Der Service-Hinweis, ja. Sehr gut. Ja, auch schön. Also zumindest so, wie du es auch beschrieben hast und erzählt hast, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also klar, hast den Film jetzt natürlich nochmal auch für Björn ein bisschen gespoilert, aber vielleicht gucken wir den ja trotzdem mal zusammen.
Ja. Bei der Berufswahl.
Ne? Ja, das stimmt.
Podcasterleben gefährlich.
Ja, wie gerade wir, ne? Weil wir uns ja hier auch, das kann man ja auch mal sagen, wir haben ja auch Gefühle. Also wir
haben auch Gefühle.
Ja.
Der eine mehr, der andere weniger.
Wir spoilern uns ja auch hier gnadenlos gegenseitig.
We're living on the edge hier im Podcast.
Ja, absolut.
Mal gucken, ob Daniel uns beide jetzt spoilert, Björn, oder ob wir den Film kennen.
Gott, bin ich schon wieder dran?
Ja,
so schön geht das hier. Ihr kennt den. Und wir sind schon mal bei einer Nummer 2 jetzt, nicht wahr?
Mhm.
Bei meiner Nummer 2, ich musste allein schon Micha zuliebe einen Film von Martin Scorsese nominieren.
Ja.
In dem es auch ein Unwetter gab. Du hast gerade von einem Unwetter gesprochen, da bin ich hellhörig geworden.
Ich weiß es.
Bitte.
Das ist Killers of the Flower Moon und der Twist ist, dass der unendlich lang ist, der Film.
Nein, meine Nummer 2 ist Shutter Island von 2010. Und dieser Film ist mit 138 Minuten untypisch kurz für Martin Scorsese. Das ist ein Kurzfilm. Oder? Das ist ein Kurzfilm. Das ist auch was für dich, Micha.
Mit dem Goat.
Ein Baby.
Ja. Ihr kennt den beide, richtig?
Ja, mit dem Goat, sage ich nur, ne, Leute? Ja.
Mit dem Goat, mit Ben Kingsley, meinst du?
Das ist auch schön. Also für die unter euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die den Film nicht kennen, ganz kurz zusammengefasst, der spielt im Jahr 1954. Und der US-Marshal Teddy Daniels, gespielt von Leonardo DiCaprio, ja, nimmt Ermittlungen auf einer Insel, auf der eine Nervenheilanstalt für psychisch gestörte Schwerverbrecher installiert ist. Und eine Patientin ist verschwunden unter mysteriösen Umständen und eigentlich hätte die so gar nicht verschwinden können. Und er fängt dann eben an zu ermitteln. So, Stichwort Unwetter, ein Hurricane zieht auf, der die Rückkehr aufs Festland verhindert. Also Teddy fängt an zu ermitteln, die Anstalt kooperiert aber nicht so richtig, die Ärzte findet er verdächtig, die Insassen sprechen in Rätseln, also es wird irgendwie immer mysteriöser, immer geheimnisvoller, immer seltsamer und er fängt an, eine Verschwörung zu wittern. Parallel dazu verschlimmert sich sein eigener Zustand, sowohl körperlich als auch geistig. Also er hat verschiedene Beschwerden wie Kopfschmerzen, Benommenheit. Und ja, je länger er auf der Insel ist und in diesen Ermittlungen drin steckt, beschäftigt ihn in erster Linie die Frage, was ist hier wirklich los? Und ja, es geht in seinem Empfinden schon weit über das Verschwinden einer einzelnen Patientin hinaus. Jetzt kommt der Twist. Teddy Daniels, also der US-Marshal, Teddy Daniels existiert nämlich gar nicht. Also nicht in dieser Form, sondern er selber ist der gefährlichste Patient dieser Anstalt. Und das gesamte Szenario ist im Grunde genommen ja auch so eine therapeutische Intervention, um ihn letzten Endes mit dem zu konfrontieren, was wirklich passiert ist. Er hat nämlich seine eigene Frau getötet. So. Und er wird im Laufe dieses Films auch immer wieder von Flashbacks heimgesucht, die mit seiner Frau zu tun haben. Ich glaube auch, da gab's, und das meinte ich ja eingangs, ich habe den Film jetzt ewig nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich aber auch, dass er, glaube ich, auch so Flashbacks von Kriegseinsätzen hatte. Und auf jeden Fall, er hat so verschiedene Flashbacks und die dann eben auch mit seiner toten Frau zu tun haben. Und man merkt halt eben dann plötzlich am Ende des Films, es geht um ihn die ganze Zeit. Und all das, was er sich so zurechtgesponnen hat, also diese ganze Verkörperung eines US-Marshals, der jetzt da gerade Ermittlungen aufnimmt, ist schlicht und ergreifend ein Hirngespinst. So. Aber aus meiner Sicht brillant inszeniert von Scorsese, spannend gemacht und über weite Strecken auch, finde ich, so erinnere ich mich auch an den Film, total überzeugend. Also ich war da so drin und in dem Moment, wo dieser Twist aufgelöst wird, ist es ein anderer Film. Vorher war es eigentlich so eine Art Kriminalgeschichte. Also ganz klassisch.
Film Noir, ne?
Ja, Film Noir, Kriminalgeschichte. Und in dem Moment, und jetzt, wo ich es erzähle, kriege ich auch Gänsehaut, weil ich mich an diesen Moment auch wirklich erinnere. Ich habe, also das war wirklich ein Film, der mich, deswegen ist auch auf der 2 nochmal viel krasser umgehauen hat, als es bei The Game der Fall war, weil ich wirklich erschüttert war. Ja, und das ist für mich, jetzt komme ich zu dem, was ich eingangs sagte, was ist so ein Twist? Es gibt tolle Überraschungsmomente im Kino, aber es gibt Momente, die dich wirklich erschüttern und wo man sich auch als Zuschauer so ein Stück weit verraten fühlt, weil man die ganze Zeit in eine andere Richtung gedacht hat, weil man irgendwo auf einer anderen Ebene mitgefiebert hat. Und plötzlich ist er der Psycho, der seine eigene Frau getötet hat. Und das war bei diesem Film so und plötzlich wurde es ein ganz anderer Film, weil dieser Film dann auch nochmal eine ganz andere Trauer und eine ganz andere Schwere irgendwie mit sich gebracht hat und es natürlich auch irgendwo um die Verarbeitung dieser ganzen Geschichte ging. Und ja, das macht Shutter Island für mich definitiv zu Nummer 2.
Ich hatte den ebenfalls in meiner Longlist hier drin. Ich finde, der ist eine super gute Nominierung. Ich finde, du hast das total schön erzählt. Ich finde den unglaublich verstörend, diesen Film. Ja. Ich habe den ein einziges Mal gesehen und ich habe den auch bewusst nie wieder gesehen. Mhm. Weil ich das, es war, also wenn ich die Vorstellung hätte, ich würde den Film jetzt nochmal gucken, das ist mir zu anstrengend. Mhm. Psychisch, so, für meine psychische Gesundheit. Was halt genial gemacht und Leonardo DiCaprio spielt es natürlich auch total geil. Und ja, dieser Wendemoment ist ein Schock. Das ist ein richtiger Schockmoment, also ein klassischer Twist, der reinhaut. Mhm. Und dann ja, und das ist, finde ich, ne, jetzt, wir sind wieder auf, wenn ich wieder auf diese Metaebene gehe, Twists, nicht? Also, diese Rückblicke am Ende, die geben dem Ganzen eine andere Tonalität oder so, nicht? Aber der Film ist vorher gelaufen und hier ist es ja wirklich noch mal ein bisschen anders. Dadurch verändert sich der Fortgang des Films.
Ja.
Ich habe den auch einmal gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob zu Hause oder im Kino, und hatte wenig Erinnerung an die Auflösung. Also ich wusste natürlich vorher auch schon, oder jetzt bevor Daniel das erzählt hat, wie der Film endet. Daran konnte ich mich erinnern. Aber den Moment der Auflösung habe ich nicht mehr so präsent. Anders als bei vielen anderen Filmen, über die wir schon geredet haben und die wir vielleicht noch reden werden. Mhm. Und er hat bei mir nicht so einen Eindruck hinterlassen, dieser Film, auch als Ganzes. Und ich glaube, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass es eher so ein Werk war, was den Filmtwist als Mittel benutzt, aber nach dieser Hochphase kam. Also es ist ja tatsächlich auffällig, dass viele Filme aus den 90ern oder viele Filmtwist-Filme in den 90ern gemacht wurden. Mhm. Oder es fing auch schon, gab es natürlich auch schon vorher. Es gab auch schon in den 60ern Filmtwists, irgendwie mit Psycho oder einem anderen Film, den ich jetzt nicht nennen möchte, weil der vielleicht noch kommen wird, aus den 60ern. Aber in den 90ern mit The Game zum Beispiel, The Sixth Sense, den wir gerade schon genannt haben, kam das. Und dann war das für mich nicht mehr so was Besonderes, so eine Auflösung 2010 oder wann jetzt Shutter Island rauskam, so eine Auflösung zu sehen. Klar, man konnte es nicht ahnen oder ich habe es nicht geahnt, dass er Insasse ist, aber es hat mich auch nicht so berührt, weil man kannte diesen Mechanismus schon. Mhm. So ging es mir zumindest damals.
Ja. Also zwei Dinge dazu, die Herkunft des Films, sage ich jetzt mal, also dass er eben nicht aus den 90ern stammt, sondern 2010, das hat für mich tatsächlich gar keine Rolle gespielt. Also das habe ich schlichtweg so nicht empfunden. Und das Zweite ist, und ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein, was ich eingangs gesagt habe, ich fand das eigentlich ganz gut, dass ich diesen Film nicht nochmal vorher gesehen habe. Ich habe drüber nachgedacht. Das hat dann aber auch aus zeitlichen Gründen jetzt nicht geklappt. Und dann fand ich es irgendwie ganz gut, weil ich wirklich jetzt aus einer Erinnerung, die viele, viele Jahre zurückliegt, gehe und oder auf Basis dieser Erinnerung spreche. Und ich einfach weiß, dass der Film mich wirklich mitgenommen. Also diese Björn hat es ja eben auch gerade nochmal gesagt, es ist ein sehr bedrückender Film. Es ist ein Film, der die ganze Zeit, so erinnere ich mich dran, auch wirklich so eine bedrohliche Atmosphäre hat. Fast schon so ein bisschen surreal. Also ja, also es wirkte schon fast so ein bisschen wie traumartig an manchen Stellen. Und das war sicherlich ein verstörendes Element. Und ansonsten ist es halt wirklich etwas, wo ich sage, ja, wenn ich jetzt mal wirklich so in meinem Gedächtnis krame, welche Filmtwists mich wirklich nachhaltig mitgenommen haben, ohne dass ich mich jetzt versucht habe, großartig von irgendwelchen Online-Listen beeinflussen zu lassen, dann ist der das halt eben. So, und da war es für mich relativ egal, ob der im Grunde genommen eine Mechanik aufgegriffen hat, die es in den 90ern schon ein paar Mal gab. Ne? Also insofern, so wie Scorsese das gemacht hat und das erzählt hat und dargestellt hat und wie es dann aufgelöst wurde. Und jetzt kommen wir vielleicht noch zu einem weiteren Aspekt, der einen guten Plot-Twist eben ausmacht, ist, dass der Film plötzlich eine ganz andere Ebene nochmal bekommt oder ganz andere Bedeutungen mitbekommt, wenn du ihn noch ein weiteres Mal siehst. Ja, also du hast ihn gesehen, du kennst jetzt eben die Auflösung und dann guckst du ihn nochmal und dann gibt's so viele schöne Details. Und ich finde, das ist auch nochmal spannend, auf welche kleinen versteckten Hinweise man vielleicht achtet, was ein Filmemacher da eben alles so einbettet oder in bestimmten Szenen versteckt. Und das ist bei Shutter Island auch der Fall. Und insofern für mich funktioniert er als Plot-Twist total gut.
Shutter Island, endlich mal wieder Martin Scorsese untergebracht. Aber noch nicht eine Frage der Ehre. Mal gucken, ob wir das noch ändern können. Wohl richtigen Plot-Twist gab es da ja leider nicht.
Aber die Airmen Rodriguez und... Nein,
egal. Ja, was hätten die? O'Malley und Rodriguez.
Ja.
Und gut aussehend. Mhm. Björn, deine Nummer zwei.
Ja, meine Nummer zwei ist auch ein Klassiker. Auch aus den 90er Jahren. Und auch ein Film, den ich schon mal in diesem Podcast nominiert habe. Es ist lange her. Ich glaube, es war bei den Top 3 Filmbösewichten könnte das gewesen sein. Da hatte ich den, glaube ich, nominiert.
Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das muss eine andere Folge gewesen sein.
Vielleicht war es auch eine andere Folge. Ja, ja. Also ja, meine Nominierung auf der Nummer 2 ist der Film Zwielicht.
Okay, ja.
Primal Fear im Original.
Es waren die Filmbösewichte.
Ja. Aaron/Roy hatte ich da nominiert.
Moment mal, die Filmbösewichte waren doch unsere allererste Folge. Da hast du doch nicht Zwielicht gerne.
Doch,
gemacht,
doch.
Oder?
Doch.
Doch.
Ja?
Doch.
Lutanias Liste?
Ja, guck in die Liste.
Ja.
Diese Liste ist etwas absolut Gutes. Aber sorry, Björn, fahre fort, bitte.
Das Ganze, der ganze Film beginnt als eine Art Gerichtsthriller, kann man sagen, ne? Also die Story ist, der Erzbischof von Chicago wird ermordet aufgefunden und man findet den Messdiener Aaron, blutverschmiert quasi auf der Flucht. Alles deutet auf ihn als Täter hin. Der Fall ist irgendwie riesig in den Medien. Und unser Protagonist und Strafverteidiger Martin, gespielt von Richard Gere, zieht dieser Fall also an, weil er sich davon natürlich irgendwie ein Stück weit Aufmerksamkeit verspricht und er kann sich da irgendwie profilieren. Es ist überall in den Medien drin. Er ist so ein brillanter Typ, arrogant, so ein typischer gelackter Anwalt halt. Und der übernimmt dann diesen Fall. Und dieser Aaron hingegen, das ist dieser Messdiener, der ist eben ja so ein junger Mann, Junge könnte man fast noch sagen, also schon erwachsen, glaube ich, aber eben noch sehr jung und er ist sehr schüchtern, er stottert, der wirkt fast schon so ein bisschen zurückgeblieben in der Entwicklung, überfordert. Und er sagt eben, ich kann mich an nichts erinnern. Ja? Und der Anwalt Vale, der beginnt auch sagen so langsam zu zweifeln, ob das wirklich der Mörder sein kann. Also der Junge scheint da irgendwie gar nicht zu fähig zu sein. Und dann bekommt man noch so raus, dass dieser Erzbischof, dass der da eben auch eine ordentliche Runde Missbrauch und Korruption im Hintergrund ablief. Also bekommt das Ganze noch so eine andere Couleur. Und der arme Aaron, der wird irgendwie scheint immer mehr eigentlich nur Opfer des Systems zu sein, als irgendwie ein brutaler Mörder. Und dann entdeckt dieser Anwalt aber, dass der Aaron noch so eine zweite Persönlichkeit hat. Und Roy ist ein aggressiv, vulgär, gefährlich. Und der scheint irgendwie so eine abgespaltene Persönlichkeit zu sein, in der das alles verkörpert, was eben dieser Aaron halt nicht hat. Und im Gerichtssaal schafft er es dann bewusst durch eine gewisse Provokation, dass aus dem Aaron dann dieser Roy hervorplatzt und zeigt halt der Jury und allen anderen diese gespaltene Persönlichkeit. Und es gelingt ihm damit quasi vor Gericht sozusagen zu siegen und zu zeigen, dass der eben eine psychische Krankheit hat und nicht als normaler Erwachsener ins Gefängnis kann, sondern in die Psychiatrie gehen kann. Und ja, irgendwie, der Film funktioniert auch deswegen alleine, weil auch dieser Vale, gespielt von Richard Gere, quasi so eine Transformation durchmacht, vom Anfang an, wo er sich diesen Fall so nimmt und er halt tatsächlich irgendwie so involviert wird und auch versucht, diesem jungen Mann zu helfen und da so eine Bedeutung reinkriegt. So, und so ist der Film eigentlich fast am Ende geschafft. Und es gibt jetzt noch so ein letztes kleines Gespräch in der Zelle, wo sie quasi noch mal so, ne, er noch mal, geht noch mal zu seinem Klienten und alles scheint normal, nicht? Aaron ist da, ganz schüchtern und so. Dann dreht sich Richard Gere, der Anwalt, schon um und Aaron, genial gespielt von Edward Norton, sagt zu ihm, nachdem er in dieser Gerichtsverhandlung nochmal ausgerastet war und der Staatsanwältin an die Gurgel gegangen ist, sagt zu ihm, sagen Sie ihr Entschuldigung von mir. Aber er hatte vorher immer behauptet, er könne sich nicht an das erinnern, was er tut, was er getan hat, wenn er Roy war. Und dann dreht sich eben Richard Gere um und realisiert und fragt nach, sag mal, woher weißt du das denn? Du kannst dich doch normalerweise an das nicht erinnern. Und das ist die, dann gibt es eine so wunderbare Szene und allein die kann man sich auf YouTube mal anschauen. Dann fokussiert die Kamera auf Roy/Aaron und er klatscht nur in die Hände. Er klatscht und applaudiert ihm, dass er es jetzt auch endlich gerafft hat. Und dann hat er es immer noch nicht ganz verstanden. Und er sagt, wie, das gab gar keinen Roy? Und aus der Person des Roy heraus sagt dann Edward Norton, Mann, du hast es immer noch nicht verstanden. Es gab gar keinen Aaron. Was halt klar wird dann im weiteren Verlauf ist, dass es ihm halt gelungen war, diesen Anwalt so zu manipulieren, vor Gericht auch, dass der genau das getan hat, sodass er sich auf diese Art und Weise zeigen kann, als ein in Wirklichkeit schüchterner, zurückgebliebener Junge, der halt eine Persönlichkeitsstörung hat, um damit der Strafverfolgung zu entkommen. Und das ist ja wirklich ein genial gemachter Plot-Twist. Und ich weiß noch, als ich den Film damals gesehen habe, ich glaube, es war im ZDF das erste Mal. Ich glaube, es war
auch bei Daniel in der Wohnung, ohne dass Daniel da war.
Dass ich wirklich vor dem Fernseher dachte, das gibt's doch gar nicht, weil du als Zuschauer natürlich auch null damit gerechnet hast. Hm. Das ist genial gemacht.
Ja. Genial gemacht und super, super erzählt, Björn. Also ich war kurz davor, selbst dieses Slow Clap zu machen von Edward Norton. Vor allen Dingen, das Geile ist ja auch, die Einstellung ist dann auf seinen Händen. Ne?
Ja.
Richard Gere dreht sich um und dann sagt, warum werden jetzt die Hände von Edward Norton gezeigt? Und dann sagt, endlich hast du es kapiert. Ja, also super Film. Ich kann den nicht genug loben. Ich liebe, liebe, liebe diesen Film und finde den auch unterschätzt und ganz, ganz toll. Diese Auflösung, super toll gespielt. Auch in die Nebenrollen klasse besetzt mit Laura Linney als Staatsanwältin, mit der Vale mal was hatte. Und auch, sorry, dass ich das nochmal vorbringe, diese Auflösung, wer da nicht glaubt, wer das im Deutschen sieht und da nicht glaubt, dass Synchronsprecher auch Schauspieler sind, wie Andreas Fröhlich, Edward Norton in diesem Film spricht und spielt und lebt, dem ist nicht mehr zu helfen.
Und auch nochmal betont, den damals völlig unbekannten Edward Norton, ne, der
erste Kinorolle. Ja.
Und gleich eine Oscar-Nominierung bekommen, ne?
Ja, genial, ja. Genial gespielt von Norton, ja.
Ja, also kann ich mich nur anschließen. Ich würde jetzt wahrscheinlich diverse Dinge wiederholen, das spare ich mir. Du hast es toll zusammengefasst. Ich habe ihn auf der Longlist. Für mich hat es beim Treppchen nicht gereicht. Und lustigerweise, während du so erzählt hast, ist mir so ein bisschen eigentlich Michas Argumentation durch den Kopf gegangen, die gegen The Game geht. Und also, weil man ja schon die ganze Zeit sich damit auseinandersetzt, mit diesen multiplen Persönlichkeiten, die da halt irgendwie in diesem Mann zu schlummern scheinen. Aber natürlich ist dann letzten Endes die Überraschung mehr als groß, dass er eigentlich der Fiese ist und eben diese von dir auch sehr schön beschriebene Manipulation da halt eben im Mittelpunkt steht. Also super Film, auch ewig nicht gesehen, muss ich gestehen, habe ich mir auch immer mal wieder vorgenommen. Der Pile of Shame wird halt nicht kleiner, wisst ihr ja. Aber sobald mal wieder ein bisschen Zeit da ist, dann werde ich auch den sicherlich nochmal wiederholen. Schöne Nominierung.
Super Nominierung.
Ja.
Ja, Daniel, dann sind wir jetzt schon auf der Zielgeraden und du hast deine Nummer 1 noch offen.
Eieieiei. Dann bleiben wir doch bei Edward Norton. Und dann bemühen wir doch nochmal David Fincher. Und ich sage, ich bin Jacks vollkommenes Defizit an Überraschung. Meine Nummer 1 ist Fight Club. Möchte jemand einsteigen?
Ja, und nicht nur deine, Daniel. Nur deine. Für Björn kann ich noch nicht sprechen, aber... Ja.
Meine ist es nicht, nee.
Meine ist es nicht, okay.
Ja, Micha, dann machen wir das doch gemeinsam, oder?
Ja, sehr gerne.
Also, dann werfe ich dir mal so ein bisschen was zu und du kommentierst das gerne nach Lust und Laune. Es geht ja schon mal damit los, wer ist eigentlich Jack? Ne? Wo ich gerade so schön zitiert habe, ich bin Jacks vollkommenes Defizit an Überraschung. Es gibt so lustige Zitate in dem Film. Ich bin Jacks Medulla Oblongata, ich reguliere Jacks Herzfrequenz. Genau, es ist gar nicht so richtig klar, wer Jack eigentlich ist, weil der Protagonist, gespielt von Edward Norton, ja eigentlich namenlos ist. Ne? Also er ist der Protagonist und er ist gleichzeitig der Erzähler dieses Films. Und ja, eigentlich ne, führt er so ein relativ langweiliges Leben, so wird zumindest dargestellt, hat so einen Bürojob, ich glaube für einen Automobilkonzern oder sowas, jedenfalls so einen Bürojob, so eine IKEA-Wohnung, wo dann auch ne, wo diese Wohnung dann gezeigt wird mit den ganzen Namen von den Möbeln, die da drin sind. Also da steckt dann auch immer so ein bisschen Konsumkritik drin in dem Film und man spürt halt relativ schnell, dass in dem Protagonisten so eine komplette innere Leere irgendwie existiert und er schläft nicht mehr, reist durch die Welt, sucht irgendwie Erfüllung in Selbsthilfegruppen, denkt sich irgendwelche Krankheiten aus, die er nicht hat, und fühlt sich aber zum ersten Mal lebendig in diesen Selbsthilfegruppen. Und dann trifft er Tyler Durden, gespielt von Brad Pitt. Und Tyler Durden ist erstmal ein kompletter Gegenentwurf zu ihm. Also man könnte sagen, aus seiner Sicht so der coolste Mensch, den er jemals getroffen hat, ist Seifenverkäufer und irgendwie so ein total anarchistischer Typ. Und die beiden gründen dann den Fight Club. Ein Verein, wenn ihr so wollt, der illegale Prügelkämpfe im Keller irgendwo durchführt. Also Männer treffen sich und können da aufeinander losgehen und sich gegenseitig vermöbeln, um endlich mal wieder was zu spüren. So. Und aus diesem Club wird dann eine anarchistische Bewegung, die dann irgendwann auch eine völlig, völlig abgefahrene eigene Dynamik entwickelt, die der Protagonist, wie auch immer wir ihn nennen wollen, schon längst nicht mehr kontrollieren kann. Und in dieser ganzen Situation entfremdet er sich dann auch von Tyler Durden wieder und dem wird das auch alles zu extrem. Und das Ganze, jetzt kommt dann eben der Twist, das Ganze mündet dann eben in einer Szene, wo diese mittlerweile anarchistische Aktivistengruppe, ich glaube, irgendein Bankgebäude in die Luft sprengen wollen. So. Und es gibt dann einen Dialog, einen Schlagabtausch zwischen dem namenlosen Edward Norton und eben Tyler Durden alias Brad Pitt. Und er gipfelt in einer sehr brutalen Szene, weil sich Edward Norton eine Waffe in den Mund steckt und abdrückt. Und man sieht dann im nächsten Moment, wie Brad Pitt mit einer Schusswunde im Hinterkopf zu Boden geht und merkt dann aber in einer weiteren Szene, dass sich Edward Norton offensichtlich irgendwie durch die Wange geschossen hat. Also kurzum, nennen wir ihn Jack oder den Namenlosen. Er ist Tyler Durden und Tyler Durden ist der namenlose Erzähler. Ja, also vollkommene Schizophrenie und da muss ich wirklich sagen, das habe ich nicht kommen sehen. Also dieser Film ist ja gespickt mit Anspielungen. Der Film ist, auch wenn man ihn nochmal sieht, wirklich großartige Details, mehr oder weniger versteckt, aber ich weiß noch, ich habe das damals nicht kommen sehen. Und ich muss auch sagen, so großartig der Film ist, ist jetzt auch mittlerweile viele, viele Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Also da muss ich auch viel aus der Erinnerung heraus machen. Aber das war Plot Twist Champions League.
So kann man es ausdrücken. Auch die Hochzeit der Filmtwists in Hollywood, so Ende der 90er. Ja. Sixth Sense war ja auch so das gleiche Jahr. Ja, und man konnte nicht drauf kommen. Im Nachhinein gab es so Andeutungen, ne, auch wie die Person von Tyler Durden so manchmal aufgetaucht ist, aber das war halt der komplette Gegenentwurf, ne? Dieser Yuppie in der Sinnkrise und halt dieser geheimnisvolle Rebell, der ja so sein Wunschbild des maskulinen Typens entspricht. Und ich weiß noch, dass ich mir damals so die Frage gestellt habe nach dem Film, kam da auch total beeindruckt aus diesem Film raus, hab den im Kino gesehen und dann: Darf ein Film eigentlich sowas? Also das war für mich wirklich Neuland, dass du so belogen wirst von dem. Es gibt ja Filme, Sixth Sense zum Beispiel, der spielt nach den Regeln, der spielt eigentlich fair. Das heißt, diese Person, die im Geist war, die interagiert mit keinem anderen, außer mit der Person, die Geister sehen kann. Hier allerdings werden zwei Personen gezeigt, die interagieren, die miteinander sprechen, die sich prügeln, die eigentlich niemals so zu sehen sein könnten, weil es ein und dieselbe Person ist. Und eigentlich gilt ja so ein Vertrag, wenn man so in so einen Film reingeht, im Kino oder zu Hause, dass man sagt von wegen, du glaubst jetzt einfach mal 2 Stunden lang, oder im Fall von Martin Scorsese 4 Stunden lang, das, was ich dir zeige, ist jetzt die Geschichte. Und dafür präsentiere ich dir halt eine schlüssige Handlung. Und das, was hier zu sehen ist, ist auch eigentlich möglich. Auch wenn es ein Fantasy-Film ist, Science-Fiction, was auch immer, aber das ist prinzipiell möglich. Und hier wurde einfach gelogen. Und das sage ich mit vollster Bewunderung. Und es hat bei mir wirklich so eine Tür aufgestoßen, was ein Film machen kann, erzählerisch. Und deswegen war das ein Film, der mich damals total umgehauen hat und den ich mir dann, glaube ich, auch wirklich noch ein zweites Mal direkt im Kino angeschaut habe. Was selten passiert ist.
Das glaube ich gerne, ja. Okay, das wusste ich gar nicht, dass du den dann tatsächlich im Kino nochmal gleich wiederholt hast. Und wir dürfen ja auch nochmal ganz kurz mit großer Anerkennung zum Besten geben, was David Fincher innerhalb kürzester Zeit damals rausgehauen hat. Ne? Also bei The Game waren wir schon. Dann war noch der Film 7, über den wir auch schon ganz kurz gesprochen haben, und eben Fight Club. Das ist ja alles innerhalb weniger Jahre entstanden. Also der hatte schon wirklich einen genialen Output damals.
Und super stylisch, ne, auch der Film. Also ja, auch Fight Club. Ja. Auch eine Menge Humor drin, finde ich. Also sehr, sehr witzige Szenen, gerade durch den Off-Kommentar von Edward Norton, wieder gesprochen durch Andreas Fröhlich. Und also wir haben hier wirklich auch Peak Edward Norton, finde ich, in der Rolle, auch wenn es jetzt keine Rolle ist, wo du als Schauspieler so gefordert wirst wie bei American History X oder bei Zwielicht. Aber trotzdem, also gerade in der, im Kontrast zu Brad Pitt, super coole Besetzung. Ja.
Und gerade wenn man ihn ein weiteres Mal sieht, dann finde ich, sieht man auch, wie gut wirklich diese Schizophrenie funktioniert. Also diese ganzen Szenen, zum Beispiel mit Marla, ne? Marla, gespielt von Helena Bonham Carter, die jetzt halt ihn kennenlernt, also Marla lernt den namenlosen Edward Norton kennen, bei so einem Selbsthilfetreffen, glaube ich, und später startet sie dann aber eine Affäre mit Tyler Durden. Und das ist aber so glaubhaft alles auch inszeniert, dass es da gar keinen Hinweis drauf gibt. Und ich finde auch die Vorgeschichte, dass Edward Norton ja auch so ein Junggeselle ist, der auch nicht wahnsinnig viele soziale Kontakte zu haben scheint. Also das finde ich irgendwie stimmig. Das, was ich bei The Sixth Sense kritisiert habe, dass ich sage, für mich passt das irgendwie nicht so richtig, dass da jemand ein Jahr nicht versteht, dass er eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr zu irgendwen in der Realität hat. Das finde ich zum Beispiel in dem Film deutlich stimmiger. Also auch wenn der Vergleich natürlich ein bisschen hinkt, weil es hier um Schizophrenie geht und nicht um Tod und Leben. Aber das finde ich von der ersten bis zur letzten Minute einfach stimmig in dem Film. Und gerade, wenn man ihn ein zweites Mal sieht.
Oder ein drittes. Ja, und du hast Fight Club nicht gewählt. Du hattest dein Edward Norton Pensum schon erfüllt mit Zwielicht.
Der kennt Fight Club gar nicht.
Ja, Fight Club ist ein geiler Film. Das ist ja ein ikonischer Film geworden.
Darf man ja nicht.
Ihr habt es auch schon gesagt, aber der viel zitiert wird, der auch optisch ikonisch ist. Ich finde alleine die ganze Geschichte am Anfang mit den Selbsthilfegruppen schon geil. Ich finde auch, das ist einfach, also es hat ja diese Mystik auch vor allem am Anfang, wo die beiden sich kennenlernen und dann diese Fight Club-Geschichte so langsam losgeht. Das ist super geil gemacht und das ist auch ein geiler Twist. Was ich nicht hatte, ist das, was du hattest, Daniel. Als ich den das erste Mal gesehen habe, hatte ich bereits die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas ist hier nicht, stimmt hier nicht mit den beiden. Also ich kann es gar nicht mehr, es ist so lange her, dass ich nicht mehr rekonstruieren kann, ob ich dachte, dass das eine oder die und dieselbe Person ist, aber ich habe auf jeden Fall gedacht, also irgendwas passt hier nicht ganz zusammen. Und dennoch war die Auflösung natürlich am Ende der Hammer. Ne? Also Fight Club ist absolut, absolut genial. Und ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ich hätte auch mal wieder Lust drauf.
Ja, ich total. Und das, was du sagst, also dieses Gefühl hatte ich ja auch die ganze Zeit, dass da was nicht stimmt, weil, also wenn jemand mit Erwartungen spielen kann, dann ist das David Fincher, finde ich. Also das ist schon richtig, richtig, richtig gut, in gerade auch den genannten Filmen. Insofern, ich hatte das, aber ich hätte nicht mit dieser Auflösung gerechnet. Und in dem Moment, wo das dann auch noch gipfelt, dass er sich irgendwie eine Knarre in den Mund schiebt und abdrückt, wow, also da verstehe ich auch Michas Frage, darf ein Film sowas? Also wieso mit meinen Erwartungen spielen? Und deswegen hatte ich ja vorhin auch gesagt, es gibt Filme, ich war jetzt bei den Überlegungen, war ich bei Filmen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ist eine krasse Überraschung oder mit dieser Auflösung hätte ich nicht gerechnet, aber dass ich mich wirklich so verraten gefühlt habe in dem Moment, weil so krass mit meinen Erwartungen gespielt worden ist, das ging mir dann eben bei Fight Club so.
Ja, nicht nur mit Erwartung gespielt, sondern auch wirklich dann, dass du den Bildern nicht trauen kannst. Ja. Das ist ja wirklich dann nochmal eine neue Qualität.
Ja,
lass uns doch den mal zusammenschauen.
Ja.
Nochmal Double Feature mit Identity.
Genau.
Aber Björn, jetzt bin ich ja echt gespannt, wen du auf der Eins hast.
Ja.
Und aus welchem Jahrzehnt dieser Film stammt. Ist es auch ein 90er?
Nee, es ist aus den 2010er Jahren. Und es ist, witzigerweise, habe ich genau den Film auch in genau derselben Folge damals nominiert, nämlich in unserer ersten Folge der Top 3 Bösewichte. Es ist aber ich komme nicht drum rum.
Es ist auch Fincher, oder?
Es ist auch Fincher. Ja. Also Daniel, einmal krass. Fincher vor heute und heute dreimal. Also er scheint der King of Twist zu sein. Es ist der Film Gone Girl aus dem Jahr 2014. Dieser Film ist, der ist mir echt ins Herz gegangen, in die Seele geschossen. Es ist, ich habe das vorhin nochmal meiner Frau kurz mal wieder erzählt. Und beim Erzählen habe ich schon gemerkt, boah, das ist einfach völlig heftig, was da abgelaufen ist. Und der Film startet als ein klassischer Vermisstenfall. Wir haben Amy, gespielt von Rosamund Pike, die verschwindet an ihrem 5. Hochzeitstag spurlos aus dem gemeinsamen Haus, und ihr Mann Nick, gespielt von Ben Affleck, der wird schnell zum Verdächtigen, weil er sich irgendwie auch auffällig verhält. Er wirkt irgendwie so sehr kontrolliert, dann wieder sehr lässig bis gleichgültig und so. Und der Fall wird auch von den Medien aufgegriffen, die Polizei ermittelt, und je länger die Medien und die Polizei da ermitteln und Dinge aufdecken, umso übler sieht's eben für Nick aus. Ja? Im Haus gibt's Blutspuren, Kampfspuren, es gibt klare Hinweise auf Eheprobleme, er hat seine Frau betrogen, es gibt finanzielle Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Und es wird halt immer klarer, der hat sie betrogen, der hat sie schlecht behandelt und so weiter. Und das Bild entsteht, dass der das halt echt gut hätte sein können, dieser Mörder. Und dann passiert ein erzählerischer Kniff, den wir bisher so noch nicht hatten in Sachen Twists. Mitten im Film ändert einfach die Erzählperspektive. Der erste Teil der Erzählperspektive, da sehen wir immer den Nick aus der erleben das quasi so ein Stück weit aus seiner Perspektive, aber im Hintergrund gesprochen die Tagebucheinträge von seiner Frau. Und jetzt in der Mitte des Films ändert mit einem Schlag die Erzählperspektive und wir sehen auf einmal die Story aus Amys Sicht. Und zwar fährt sie Auto und ist am Leben. Man ist erstmal völlig überrascht, was passiert hier gerade? Ist das irgendwie wieder so, ist das jetzt ein Rückblick oder so? Man merkt dann aber relativ schnell, nee, die ist noch am Leben, die ist gar nicht ermordet, und das ist im Hier und Jetzt. Und sie beginnt dann ihre Variante der Story zu erzählen. Und diese Variante der Story ist eben, dass sie diese ganze Geschichte komplett inszeniert und geplant hat. Minutiös hat sie sich vorbereitet darauf, um diese Blutspuren und alle möglichen Indizien so zu kreieren, dass ihr Mann als der Hauptverdächtige erscheint. Sie hat, also, und ich meine, allein das, und da gibt es einige Szenen, wie sie sich zum Beispiel Blut im Schritt zugefügt hat, indem sie sich irgendwie mit einer Rotweinflasche da verletzt hat und solche Sachen. Also völlig krass skrupellos ist sie dabei gewesen. Genau, und wir entdecken jetzt zunehmend, was die für eine hintertriebene Nummer durchgezogen hat. Das ist schon mal ein Schock per se. Dann aber kommt der nächste Filmtwist. Das Ganze gerät ihr so ein bisschen aus der Kontrolle. Sie verliert die Kontrolle über diese ganze Geschichte, ne? Also auch da, die Polizei kommt dahinter, es passieren Dinge. Und sie flüchtet sich dann zu einer anderen Beziehung. Ich glaube, es war ihr so ein früherer Verehrer oder sowas. Bei dem sucht sie dann Zuflucht. Und dort inszeniert sie dann gleich die nächste Geschichte. Sie inszeniert, dieser habe sie irgendwie entführt, gefangen gehalten, missbraucht. Und um das Ganze halt möglichst glaubwürdig zu machen, verführt sie ihn, ermordet ihn und kehrt blutüberströmt halt zu Nick zurück. Als angeblich überlebende, traumatisierte Frau. Das ist der nächste Twist. Auch das durchschaut Nick aber. Also er hat jetzt mittlerweile, er kann hinter diese Fassade blicken, aber sonst keiner. Und dann kommt der dritte Twist. Und der dritte Twist ist, dass sie es dann aber schafft, ihn auch durch eine Schwangerschaft an sich zu binden. Und die beiden kommen wieder zusammen und leben wieder die Fassade einer Ehe.
Laune.
Gut, ja. Genau.
Ja. Happy End. Aber Shutter Island ist hier zu düster, ist klar.
Ich habe auch diesen Film nie wieder gesehen.
Okay.
Krass. Ich kann das nicht. Das ist, ich finde.
Was genau nimmt dich da so mit?
Also da sind wir wieder bei den Bösewichten. Also, dass die Frau wirklich in Kauf nimmt, nicht nur ihr, also sie plant minutiös, ihn gesellschaftlich zu zerstören, finanziell zu ruinieren und sogar in Kauf zu nehmen, dass er dafür für einen Mord an ihr verhaftet und dann hingerichtet wird. Also das ist ja schon mal, und das auf eine planerische, strategische, altblütige Art und Weise, bei der sie wunderbar intelligent spielt mit Rollen. Sie weiß genau, wie die Rollenbilder funktionieren. Mhm. Sie weiß genau, wie man die wie die Polizei tickt, wie die Medien auf sowas reagieren. Also sie nutzt das so strategisch aus, dass sie ihn wirklich in seiner Identität vernichten will. Das finde ich schon mal eine absolute Härte. Dann, dass am Ende er dennoch zu ihr zurückkommt und wieder irgendwie in eine Beziehung mit ihr eingeht, das ist so, das macht mich einfach krank.
Der Mann als Opfer sozusagen.
Ja, er ist ein Opfer, aber er ist auch selbst schuld zum Teil dran dann wieder, ne? Also ich kein Schwarz-Weiß-Opfer-Täter-Schema hier. Er ist ja auch moralisch, ist er ja vorher auch Täter gewesen. Er hat seine Frau betrogen und alles. Also da, keiner erscheint hier in reinem Weiß, keiner erscheint in Schwarz, aber es ist einfach, es gibt mehrere Wendungen, die einen immer tiefer in so eine Depression reinrammen. Und David Fincher hat irgendwie scheinbar so einen Knack für diese Dinge. Was sagt das über den eigentlich als Menschen aus?
Gute Frage.
Ich greife jetzt mal.
Bestimmt einige Abgründe.
Ich mache jetzt mal so eine Körperbewegung und greife mal so ganz, ganz tief in diesen 6 Jahre alten Pile of Shame rein, ziehe den Film da raus und leg den nach oben drauf. So. Also das muss ich auch nochmal sagen, du hast das damals schon aus meiner Erinnerung heraus, ich habe auch unsere Folge Nummer 1 lange nicht mehr gehört, wahrscheinlich nur einmal beim Schnitt, und aus meiner Erinnerung heraus hast du damals schon sehr, sehr eindrücklich über diesen Film gesprochen und ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, diesen Film zu sehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, also ich habe Szenen im Kopf, aber ich kriege den Film nicht mehr so wirklich zusammen. Und ich weiß nicht, ob ich den mal ganz gesehen habe. Muss ich wirklich zu meiner großen Schande gestehen. Aber auch wenn ich jetzt den Twist kenne, und den kannte ich, glaube ich, spätestens seit Folge 1, muss ich nochmal ran. Wo wir schon in dieser wundervollen Einheit heute David Fincher loben.
Der hat ja auch einen sehr, sehr markanten visuellen Stil, ne? Also diesen Filter drüber und dann auch diese Bewegung. Ich habe mal so ein Analysevideo gesehen, dass ganz oft, wenn die Leute sich bewegen, wenn jemand aufsteht in einem Fincher-Film und so, ganz oft die Kamera auch mitgeht. Deswegen so eine unheimliche, sehr, sehr markante Dynamik entsteht. Ich finde den auch super. Ich weiß, dass ich das Buch vorher gelesen hatte, bevor ich den Film gesehen habe. Und das als Twist trotzdem super gut funktioniert hat in dem Film dann auch. Und das ist ja noch mal ein bisschen anders als viele Twists, über die wir heute schon gesprochen haben, eben durch den Zeitpunkt, wann es kommt. Ne? Das ist wahrscheinlich ungefähr Mitte des Films oder 2/3, auf alle Fälle deutlich früher, als die meisten Film-Twists kamen, über die wir bisher gesprochen haben. Und das macht es dann auch noch mal besonders, dass du länger eigentlich mit dieser Frage konfrontiert bist, was sehe ich jetzt eigentlich? Wie du gerade gesagt hast, sehe ich jetzt, und diese Konfusion ist ja ganz, ganz bewusst angelegt beim Zuschauer. Von wegen, ist das jetzt eine Rückblende? Wo befinde ich mich gerade? Was ist hier los?
Weißt du, Björn, inwieweit der Film erfolgreich war? Also zumindest in den Kinos damals? Oder Micha, weißt du es spontan?
Ja, also es war jetzt kein Mega-Erfolg, aber das Buch war schon Bestseller und der lief, glaube ich, gut. Also in den USA.
Ja. Weil das kann man ja von The Game und von Fight Club nicht unbedingt sagen. Also zumindest nicht, was die Einspielergebnisse an den Kinokassen anging. Das hätte mich jetzt mal interessiert, ob David Fincher vielleicht auch gerne mal verkannt wurde oder ob irgendwie der Stoff der Filme vielleicht jetzt nicht so ein Magnet war, der die Leute in die Kinos gezogen hat. Fight Club ist, glaube ich, eine der meistverkauften DVDs aller Zeiten. Also der Film hat im Heimkino dann sozusagen absoluten Ruhm erlangt, aber an der Kinokasse war der jetzt nicht super erfolgreich. Deswegen hat es mich jetzt mal bei Gone Girl interessiert, wie das
war. Fight Club wurde, glaube ich, auch in Cannes ausgebuht, also wo Leute dann auch teilweise früher rausgegangen sind.
Ja.
Gibt ja auch diesen Mythos darüber, dass der Studioboss dann irgendwie, als er den Film Fight Club vor der Veröffentlichung gesehen hat, von wegen, also ihr Männer wollen Brad Pitt jetzt nicht unbedingt mit freiem Oberkörper sehen und Frauen wollen Brad Pitt nicht blutverschmiert sehen. Für wen zum Teufel habt ihr diesen Film gedreht? Ja. Also wenn Männer und Frauen als Zielgruppe rausfallen, dann bleibt nicht mehr viel übrig so von der Weltbevölkerung. Und
wie man sich irren kann.
Aber ja, wie man sich irren kann, zumindest was den Erfolg ein paar Jahrzehnte später betrifft. Gone Girl lief, glaube ich, gut. Mhm. War natürlich aber auch kommerzieller als Stoff, ne? Muss man natürlich auch dazu sagen. Das war ein Bestseller, wo sich viele darum bemüht haben und natürlich dann auch eine eingebaute Zuschauerschaft hast. Mhm. Das hast du bei Fight Club nicht gehabt.
Stimmt.
The Game hatte Fincher auch noch nicht den Namen.
Ja.
Ja, ich glaube, das macht dann schon den Unterschied.
Also, ich habe mal kurz Google bemüht. Und wir liegen bei knapp 370 Millionen Dollar Einspielergebnis weltweit.
Oh, okay. Ja, das ist sehr gut. Das für so einen Film,
der. Ist der erfolgreichste Film in Finchers Karriere.
Okay. Ja, okay. Wieder was gelernt.
Ja.
Sehr schön.
Kann man machen, oder? Kann man so stehen lassen.
Kann man so machen. Ja, habt ihr noch Longlist, die ihr loswerden wollt? Oder spart ihr euch das auf für ein anderes Mal?
Na, ich musste so ein bisschen schmunzeln bei, kam gerade ganz spontan hoch der Gedanke bei Filmtwists mitten im Film, wo dann die zweite Hälfte des Films eine andere ist natürlich From Dusk Till Dawn.
Ja, stimmt. Das ist ein gutes Beispiel, ja.
Nicht so richtig Longlist, aber ich habe natürlich über einen Filmtwist nachgedacht und wahrscheinlich auch einer der größten, krassesten Filmtwists der Kinogeschichte. Wobei, also auch da könnte man streiten, ob es wirklich ein Filmtwist ist. The Empire Strikes Back, Darth Vader ist Lukes Vater. Aber stimmt, auch da, also könnte man jetzt sagen, ist es einfach nur ein krasses Überraschungsmoment, dass das eben revealed wird oder ändert. Also es ändert natürlich irgendwie die Geschichte und das ändert natürlich die Dynamik, dass jetzt nicht irgendwie so ein junger Tatooine-Farmboy da irgendwie gegen den Sith-Lord irgendwie kämpft, sondern plötzlich gegen seinen eigenen Vater antritt. Was ich aber dazu sagen wollte, das war im wahrsten Sinne des Wortes vor meiner Zeit. Empire Strikes Back kam 1980 in die Kinos, da war ich 3 Jahre alt. Also insofern, ich habe den sowieso irgendwann mal später auf Video geguckt. Und da war das wahrscheinlich sowieso schon irgendwie klar. Ne? Aber ich hatte nicht diesen Schockmoment, den Menschen 1980 hatten, als sie im Kino saßen und das halt eben offenbart wurde. Ich wollte ihn nur, also so als honorable mention, wollte ich ihn zumindest mal genannt haben, ohne dass es so wirklich Longlist für mich ist.
Find ich gut. Also genau, da ist ja die Frage, das ist eine Gratwanderung, hatten wir vorhin schon gesagt, ne? Ob das jetzt einfach eine große Überraschung im Film ist oder ein Filmtwist, aber finde ich absolut legitim, das auch als Filmtwist zu bezeichnen.
Also es ist für mich persönlich eben kein Filmtwist, weil ne, aus genannten Gründen und Alter des Films und Alter von Daniel, da sind eben andere Filme für mich größer gewesen, in Anführungszeichen, was eben die Überraschung und das Entsetzen im Kino ausmacht.
Dann haben wir es, würde ich sagen, für diese Runde. Aber noch nicht ganz, weil wir ja noch Feedback haben.
Ja.
Auch zu dem Thema Filmtwists. Und da hat uns nämlich der liebe Benny und einer unserer Stammhörer geschrieben, beziehungsweise hat uns Audio hinterlassen. Aber ich muss das ein bisschen zusammenfassen, weil er da auch ein bisschen in die Tiefe gegangen ist. Und er hat tatsächlich auf Platz 1, ich fange mal andersrum an, er hat auf Platz 1 The Sixth Sense. Absolut nachvollziehbar. Dann auf Platz 2 einen Film, von dem ich dachte, der Name würde vielleicht auch bei euch fallen, Die üblichen Verdächtigen.
Ja, auch sehr schön.
Hochzeit Film-Twist, Usual Suspects.
Das stimmt.
Und dann fand ich sehr, sehr schön seine Nummer 3. Und zwar war das ein Horrorfilm aus dem Jahre 2004. Und der Film heißt Saw.
Ja.
Die Älteren erinnern sich, also zwei Männer werden von einem Killer namens Jigsaw eingesperrt in einem Raum zusammen mit einer Leiche und müssen sich unter Zeitdruck befreien, sonst sind sie tot. Und Benny erzählt uns mal weiter, was dann in diesem Film passiert.
Am Ende, wo auch die Polizei involviert ist und versucht, diese beiden Typen zu befreien, kommt es dann so weit, dass sich die beiden in dem Raum nicht befreien können und die Zeit abläuft und dann in der Mitte die Leiche aufsteht. Und der Typ, der den ganzen Film dort lag, im Grunde überhaupt nicht tot ist, sondern Jigsaw ist. Und das war ein dermaßiger, krasser Knaller, Also das hat mich wirklich umgehauen und den Kinnladen runterklappen lassen, so dass ich, was man natürlich nur zu Hause machen kann, nachdem dann der Abspann anfing zu lief, sofort zurückgespult habe, nochmal die letzten 5 Minuten angeguckt habe und einfach nochmal das sehen musste, weil ich es nicht glauben konnte, dass gerade sozusagen der Teppich auf diese Art unter meinen Füßen weggezogen wurde. Und das ist auch perfekt inszeniert mit Musik. Und ich wollte auch dann irgendwie herausfinden, warum hat mich das jetzt eigentlich so geflasht und warum ist jede Einstellung auch so super gut passend gemacht und auch kurz und präzise. Und der Film endet dann auch sofort, ohne längeren Geschwafel und alles weitere. Also ein perfekter Twist in der letzten Minute des Films. Und großartig.
Wow, Benny, danke dafür. Den hatte ich nicht auf der Liste. Aber ich war gerade voll drin. Michael, ich glaube, wir haben den mal zusammen gesehen. Ich weiß nicht, kann das sein?
Da war ich nicht dabei.
Nee? War ich alleine in deiner Wohnung? Achso, okay. Ich bin ganz ehrlich, das ist nicht mein Genre von Film so richtig.
Du bist eher so der Hostel-Typ, ne?
Ich habe schon Beklemmung bei solchen Filmen. Also Grusel gerne und es kann auch Horror sein, aber diese Art von Body Horror teilweise, das ist irgendwie schon. Durchzieht mich dann.
Ich fand schön, dass man auch so eine andere Farbe nochmal drin hat durch das Genre, weil ich war auch kurz auf dem Trip, ob ich gesagt habe, mache ich es mir vielleicht bei meiner Top 3 ein bisschen leichter oder ein bisschen schwerer, indem ich sage, ich nehme jetzt aus jeder Kategorie, aus jedem Genre ein. Hm. Weil mir wären auch tolle Sachen eingefallen bei Science Fiction oder auch bei Romcoms. Auch da gibt's Plot-Twists, wo ich sage, wow, das ändert jetzt nochmal alles. Mhm. Ich konnte dann doch nicht aus meiner Haut und es sind dann die drei geworden, mit denen kann ich sehr, sehr gut leben. Ob wir mit dem Thema der nächsten Folge gut leben können, Björn, das hängt jetzt alles von dir ab. Das ist eine große Verantwortung.
So ist es.
Mit der du hoffentlich umgehen kannst.
Natürlich. Wir sind live zusammen. Beim Tag am Meer, also ist für mich erste Verpflichtung, es muss eine Musikfolge sein. Ich habe gedacht, was würde denn passen? Und die Jahrzehnte und so weiter, die haben wir jetzt mehr oder weniger alle durch. Aber ich habe gedacht, was machst du? Und ich stehe letztens im Café am Schlachtensee, bestelle mir einen Kokos-Cappuccino.
Natürlich.
Und da läuft ein Song im Hintergrund. Und da hatte ich meine Kategorie. Und die Kategorie ist unsere Top 3 Songs über Strand und Meer. Und ich habe viel drüber nachgedacht. Kommt jetzt wieder der Micha mit. Warum muss es Strand oder Meer oder und muss da beides drin vorkommen? Nein. Da kann nur der Strand drin vorkommen. Es ist ein Tag am Meer. Es kann beides drin vorkommen. Es muss nicht mehr explizit drin vorkommen. Das seid ihr wie immer nur eurem Gewissen verpflichtet. Was ja das Schöne und das Problem in diesem Podcast ist.
Okay. Also, das muss ich erstmal sacken lassen.
Ja, Songs über Strand und oder Meer.
So, unsere Top 3 Songs über Strand und Meer.
Meer mit Doppel-I, ne? Nur zum, damit wir ganz sicher gehen.
Auch da bist du nur deinem eigenen Autografen verpflichtet.
Kann ich akustisch deuten, wie ich möchte. Okay, gut zu wissen.
Grammatikalisch sehr schön. Ja.
Mhm. Da war sie, Daniel. Da war sie. Ganz natürlich. Manchmal muss man sich gar nicht anstrengen.
Genau. Einfach so eingeflochten. So.
Aber kurz vor Schluss, ne?
Gut.
Vorhin hat nicht gezählt.
Vorhin war auch schon.
Du wolltest es doch auch, oder?
Ja, aber das war ja gezwungen. Jetzt kam das so ganz natürlich.
Ja, ach, da fällt uns was ein.
Ja, natürlich.
Strand, Meer, super.
Danke.
Aloha.